Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text zur heutigen Predigt steht in Hebräer 6. Ich lese uns die Verse 13 bis 20. Dort heißt es: Gott machte Abraham eine Zusage und schwor bei seinem eigenen Namen, da er bei nichts Höherem schwören konnte als bei sich selbst. Er sagte: Ich gebe dir mein Wort, dass ich dich überaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Und so wartete Abraham beharrlich und erhielt, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören beim Namen eines Größeren und der Eid dient dazu, die Aussage zu bekräftigen und jeden Zweifel zu beseitigen. So bekräftigte auch Gott seine Zusage mit einem Eid. Damit wollte er den Menschen, denen die Zusage galt, die feste Gewissheit geben, dass seine Absicht unumstößlich ist. Er wollte uns doppelte Sicherheit geben, durch die Zusage und durch den Eid. Und da Gott nicht lügen kann, ist auf beide unbedingt Verlass. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten. Denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks, und das heißt auf ewig. Soweit das Wort des Herrn, er segne es an uns. Liebe Geschwister, unsere letzte Predigt zum Hebräerbrief bot alles andere als leichte Kost. Ja, unsere letzte Predigt zum Hebräerbrief war von besorgniserregendem Ernst. Hatte diese doch den bekannten Abschnitt Kapitel 6, Verse 4 bis 12 zum Inhalt. Diesen Text, in dem es um den Abfall vom Glauben geht, um die Apostasie und ihre schrecklichen, ja ihre ewigen Folgen. Ganz offensichtlich war sich auch der Autor dem Ernst seiner Worte bewusst. Beließ er es doch nicht bei dieser bedrückenden Warnung vor dem Abfall. Nein, er ließ dieser strengen Warnung eine deutliche Ermutigung folgen, eine Aufmunterung. In Kapitel 6, Verse 9 bis 12 sicherte er ihnen zu, dass sie nicht im Blick wäre. Ja, dass er überzeugt wäre, dass sie keine Apostaten sind. Warum? Nun, sie glaubten an Jesus Christus. Sie waren Christen. Dies war in ihrem Lebenswandel ablesbar. Bei ihnen fanden sich Taten der Liebe gegenüber anderen Christen. Wirkliche Christen, davon war der Autor überzeugt, sind keine Apostaten. Wirkliche Christen harren im Glauben aus. Wirkliche Christen begehen keine Apostasie. Sie lassen sich durch Texte wie Hebräer 6, Verse 4 bis 8 vor dem Abfall bewahren. Ja, Gott selbst bewahrt sie durch solch ernste Textabschnitte vor dem Abfall. Er verhindert eben, dass sie sich endgültig von ihm abwenden. Er behält sie bei sich, sorgt dafür, dass sie im Glauben bleiben. Aus lauter Gnade. Aber auch wenn das Ausharren der Heiligen ganz Gottes Werk ist, ohne Anstrengung geht das nicht. Auch wenn es letztlich Gott ist, der den Christen im Glauben erhält. Der Christ ist hier zu vollem Einsatz aufgerufen. Er muss hier mit ganzer Kraft bei der Sache sein. Ja, er muss entschieden an Jesus Christus festhalten. Und hierzu hatte der Autor seine Hörer im Verlauf der Predigt schon mehrfach aufgefordert. Ja, zuletzt unmittelbar vor unserem Predigttext, in den Versen 11 und 12 des 6. Kapitels, da sagte er: Ich wünsche nur sehnlichst, dass jeder und jede von euch genau denselben Eifer auch an den Tag legt, wenn es darum geht, die Hoffnung auf das, was Gott uns versprochen hat, mit voller Kraft bis zum Ende durchzuhalten. Ihr dürft darin nicht nachlassen. Die Hebräer sollten ja, sie durften die Gewissheit ihres Heils nicht aufgeben. Ja, sie sollten eben nicht zum Judentum zurückkehren. Sie sollten bei Jesus Christus bleiben. Denn ihnen als Christen war der Himmel sicher. Sie konnten ja, sie sollten sich ihres Heils gewiss sein. Sie sollten, man könnte sagen, Heilsgewissheit haben. Das und warum diese Gewissheit berechtigt ist, das macht unser heutiger Text deutlich. In ihm widmet sich der Autor der Heilsgewissheit der Christen. Die Gewissheit, dass wir, die wir auf Jesus Christus vertrauen, in den Himmel kommen. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Punkt übergehen. Die Gewissheit, dass wir, die wir auf Jesus Christus vertrauen, in den Himmel kommen, Punkt 1 heute Morgen, ist in Gottes Gnadenhandeln gegenüber Abraham begründet. Ich lese uns noch einmal die Verse 13 bis 15. Dort heißt es, Gott machte Abraham eine Zusage und schwor bei seinem eigenen Namen, da er bei nichts Höherem schwören konnte als bei sich selbst. Er sagte, ich gebe dir mein Wort, dass ich dich überaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Und so wartete Abraham beharrlich und erhielt, was Gott ihm versprochen hatte. Also, liebe Geschwister, der Autor will seine Hörer hier im Glauben ja festhalten und er will, dass sie im Glauben festbleiben, dass sie ihre Hoffnung auf Jesus Christus nicht aufgeben. Das ist hier sein erklärtes Ziel. Und hier nun in diesen Versen kommt er auf Abraham zu sprechen. Oder besser gesagt, er spricht hier von Gott und von Abraham. In Vers 13 berichtet der Autor von einer Zusage und von einem Eid Gottes. Er sagt, Gott hat Abraham eine Zusage gegeben und er hat bei sich selbst geschworen. Und wir fragen zunächst, ja, woran denkt denn der Autor hier? Welche Begebenheit hat er hier vor Augen? Zunächst zur Zusage. Bei welcher Gelegenheit machte Gott dem Abraham eine Zusage? Hier können verschiedene Begebenheiten gemeint sein. Einige Stellen aus dem ersten Buch Mose berichten uns von solchen Zusagen. Beispielsweise bei der Berufung von Abraham, 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Da heißt es, da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Oder später in 1. Mose 15, Vers 5, da lesen wir, dass Gott zu Abraham sagt, ihn vor das Zelt bittest und sagt, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen, so unzählbar sollen deine Nachkommen sein. Und dann auch später in 1. Mose 17. Also Gott hat Abraham Zusagen gegeben, wieder und wieder. Er versprach ihm Segen, er versprach ihm Landbesitz und er versprach ihm viele Nachkommen. Und er versprach ihm, dass andere durch ihn gesegnet werden würden. In Vers 13 ist hier aber auch von einem Schwur die Rede. Welche Gelegenheit hat der Autor hier vor Augen? Ganz offensichtlich denkt er an die Lesung. Oder besser gesagt an den Text der Lesung. Ja, an diesen Schwur Gottes im Anschluss an Abrahams Glaubensprobe. Ja, in dieser bekannten Begebenheit forderte Gott von Abraham, ihm seinen Sohn zu opfern. Diesen geliebten Sohn, den Abraham ja erst auf die Zusage Gottes hin bekommen hatte. Und Abraham tat es. Oder besser gesagt, er war im Begriff, es zu tun. Doch der Herr selbst hielt ihn davon ab. Er hatte genug gesehen. Und dann formulierte er diesen Schwur, von dem wir gehört haben. Diesen Schwur, in dem er Abraham seine Zusage bestätigte. Ich schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Also Gott machte Abraham eine Zusage und Gott gab Abraham gegenüber einen Schwur ab, einen Eid, mit dem er eben diese bereits gemachte Zusage nochmals bestätigte, nach der Glaubensprobe. Und in Vers 15 spricht dann der Autor hier in unserem Text vom ausharrenden Glauben Abrahams. Ja, dort heißt es, Abraham wartete beharrlich und erhielt das, was Gott versprochen hat. Und hier müssen wir wieder fragen, was ist hier gemeint? Wann wartete Abraham denn beharrlich? Wann erhielt er das von Gott versprochen? Er ist hier mit der Geburt von Isaak gemeint. Ja, da wartete Abraham 25 Jahre. Das ist doch beharrlich. Oder denkt der Autor hier an die Geburt von Jakob und Esau? Ja, die hatte Abraham auch noch erlebt. Ja, hatte sich in diesem Ereignis das Versprechen Gottes erfüllt? Ja, nimmt der Autor hier in Vers 15 darauf Bezug? Nun, ich denke nicht, hier hat er auch den Lesungstext im Blick. Diese Glaubensprobe. Ja, bei dieser Gelegenheit wartete Abraham beharrlich. In dieser Situation hielt er eben an der Zusage Gottes fest. Ja, der Hebräerbriefautor selbst schreibt darüber in Hebräer 11, Verse 17 bis 19, in solchem Vertrauen brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaak zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht und gesagt hatte, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück als bildhaften Beweis oder Hinweis, Entschuldigung, auf die künftige Auferweckung. Verstehen wir, Abraham wusste nicht, warum er hier jetzt Isaak opfern sollte. Er verstand nicht, wie dies mit der Zusage Gottes in Einklang zu bringen war. Aber er tat es doch in dem Bewusstsein, dass Gott Isaak auferwecken könnte. Abraham hielt also glaubend an der Zusage fest. Für ihn war klar, Isaak wäre auch nach der Opferung der Sohn der Verheißung. Durch ihn würde sich Gottes Zusage erfüllen, wie auch immer Gott das regeln würde. Also Abraham hielt beharrlich an der Zusage Gottes fest, in der Anfechtung. Er wartete geduldig und in der Folge erhielt er das von Gott Versprochene. Und das ist, er erhielt die Bekräftigung der bereits an ihn ergangenen Zusage. Ja, hören wir noch einmal auf 1. Mose 22, auf Vers 18, auf den letzten Teilvers dieses Schwurs. Da heißt es, dass, also die bekräftigende Zusage, ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Fassen wir einmal kurz zusammen. Der Verfasser nimmt in den Versen 13 bis 15 auf die Opferung Isaaks Bezug. Er nennt die bestehende Zusage an Abraham, er nennt den beharrenden Glauben Abrahams und er nennt den Eidschwur Gottes. Und die Frage an dieser Stelle ist, warum macht er das? Ja, wozu dient hier dieser Verweis auf 1. Mose 22? Geht es dem Autor hier um das Vorbild von Abraham? Ja, um seinen vorbildhaften Glauben? Der unmittelbare Zusammenhang könnte hier dafür sprechen. Denn in Vers 12 fordert der Autor die Hörer auf, also unmittelbar vor unserem Predigtext, nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. Also nochmal, geht es hier dem Autor um den vorbildhaften Glauben von Abraham? Antwort, ja, schon. Aber eben nicht nur oder nicht zentral, denn schauen wir einmal genau hin. Nicht Abraham steht hier in den Versen 13 bis 15 im Zentrum. Sein Verhalten steht auch nicht im Zentrum des weiteren Predigttextes. Der Autor nennt hier den vorbildhaft ausharrenden Glauben Abrahams ja fast nur am Rande. Er hält seinen Hörern diesen Glauben hier nicht wieder und wieder vor. Ja, das würde man ja erwarten, dass er dann ab Vers 16 wieder auf diesen Glauben Bezug nimmt. Nein, das tut er nicht. Trotz Vers 12. Nein, es ist Gottes Verhalten, um das es dem Autor hier an erster Stelle geht. Es geht ihm um Gottes Handeln gegenüber Abraham. Ja, um seine Zusage und um seinen Eidschwur. Diese beiden Dinge, Zusage und Eid, sind aus seiner Sicht wichtig. Wichtig für die Heilsgewissheit der Hebräer. Ja, wichtig für die Heilsgewissheit aller Christen. Warum? Nun, weil Gott sich in diesen Zusagen Abraham gegenüber festgelegt hat. Abraham gegenüber und seinen Nachkommen gegenüber. Hier hat Gott ihnen seine Gnade zugesprochen. Ja, hier hat er mit ihnen einen Gnadenbund errichtet und einen Segen verheißen, der unabhängig ist von menschlichen Leistungen. Denn bedenken wir, Gott handelte gegenüber Abraham hier überaus gnädig. Verstehen wir, der Autor spricht hier eben nicht über menschliche Leistung. Er spricht hier nicht vom mosaischen Gesetz. Er spricht hier nicht von der Erfüllung von Geboten, sondern er spricht von Gottes Gnadenhandeln gegenüber Abraham, ja von seiner gnädigen Zusage und der Bekräftigung durch einen Eid. Und der Autor macht damit klar, die Gewissheit eures Heils liegt nicht in euch selbst. Ja, die liegt auch nicht in der Erfüllung von Geboten. Nein, die Gewissheit eures Heils liegt in meinem Gnadenhandeln an Abraham. Dieses Gnadenhandeln, in das auch ihr als Nachkommen Abrahams mit hineingenommen seid. Denn die Hebräer und mit ihnen alle Christen sind Nachkommen Abrahams. In Hebräer 2, Vers 16 sprach der Autor im Hinblick auf das Werk Christi, da sagt er, nicht für die Engel setzt er, also Christus, sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Und der Zusammenhang macht da klar, er denkt hier an die Christen. Er denkt auch an die Hebräer, er denkt auch an uns. Also der Autor sagt hier den Hebräern, ihr kommt nur aufgrund meiner Gnade in den Himmel, nicht wegen eures Gehorsams. Sicher, Gehorsam gehört dazu. Genauso wie das Festhalten am Glauben. Aber dies alles vermag eben nur derjenige, dem Gott es in seiner Gnade schenkt. Nur derjenige, der in diesen Bund mit Abraham mit hineingenommen worden ist. Lassen auch wir uns dies sagen. Machen wir uns klar, dass es hier niemals um unsere Leistungen geht. Ja, dieses Missverständnis kann ja im Hebräerbrief auch vorkommen. Ja, dass wir eben auch dieses Festhalten im Glauben nicht selbst leisten können. Aber verstehen wir es auch nicht falsch. Ja, wir müssen im Glauben festhalten. Und das ist sicher nicht leicht. Ja, das erfordert eben unseren ganzen Einsatz. Aber es ist doch immer ganz allein die Gnade, die das hervorbringt, die uns das ermöglicht. Die es uns verleiht, dass wir festhalten werden. Wir müssen und sollen dann nicht auf uns selbst gucken. Denn dann werden wir verzweifeln. Nein, wir sollen unseren Blick auf Gott richten, auf seine Gnade, auf sein Handeln. Er verlangt nie mehr von uns, als dass wir uns an ihn hängen. Und er selbst ist es dann auch noch, der uns in diesem Hängen festhält. Machen wir uns das klar. Liebe Geschwister, die Heilsgewissheit von uns Christen gründet in Gottes Gnadenhandeln an Abraham. So lautet die erste Aussage, die wir in unserem Predigttext hier heben konnten. Aber ist dieses Heil wirklich gewiss? Oder anders ausgedrückt, können wir uns wirklich darauf verlassen, dass wir in den Himmel kommen? Könnte es nicht sein, dass es Gott sich irgendwie anders überlegt? Dass wir am Ende doch mit leeren Händen dastehen? Nein, das kann nicht sein. Und warum das nicht sein kann, davon hören wir jetzt im zweiten Teil der Predigt. Die Gewissheit, dass wir, die wir auf Jesus Christus vertrauen, in den Himmel kommen, Punkt 2 heute Morgen, ist in Gottes Wahrhaftigkeit garantiert. Ich lese uns noch einmal die Verse 16 bis 18. Da heißt es, Menschen schwören beim Namen eines Größeren und der Eid dient dazu, die Aussage zu bekräftigen und jeden Zweifel zu beseitigen. So bekräftigte auch Gott seine Zusage mit einem Eid. Damit wollte er den Menschen, denen die Zusage galt, die feste Gewissheit geben, dass seine Absicht unumstößlich ist. Er wollte uns doppelte Sicherheit geben, durch die Zusage und durch den Eid. Und da Gott nicht lügen kann, ist auf beide unbedingt Verlass. Liebe Geschwister, hier nun geht der Autor ausführlich auf Gottes Zusage und seinen Eidschwur ein. Ja, er zeigt in diesen Versen deren Bedeutung für die Heilsgewissheit der Hebräer auf. Er macht klar, warum die Zusage Gottes und sein Schwur ihr Heil gewiss macht. Dabei spricht er erstmal ganz allgemein über Schwüre. Ja, er sagt etwas zu ihrem Wesen und zu ihrer Funktion. In Vers 16, da sagt er, Menschen schwören beim Namen eines Größeren und der Eid dient dazu, die Aussage zu bekräftigen und jeden Zweifel zu beseitigen. Also vom Wesen her ist ein Schwur die Berufung auf eine höhere Autorität. Uns kommt dabei vielleicht der Schwur auf die Bibel in den Sinn. Ja, denken wir beispielsweise an die Vereidigung von hochgestellten Amtsträgern, beispielsweise an die Vereidigung des amerikanischen Präsidenten. Und der Autor spricht hier aber von der Berufung auf eine höher gestellte Person. Und ganz offensichtlich denkt er hierbei an Gott. Ja, die Berufung auf Gottes Namen bei Eiden war im Alten Testament die übliche Praxis. So schwor beispielsweise Abraham selbst bei Gott. In 1. Mose 14, Vers 22 und 23 spricht Abraham zum König von Sodom: Ich schwöre beim Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ich behalte nichts von dem, was dir gehört, auch nicht einen Faden oder Schuhriemen. Gott ist mein Zeuge. Du sollst nicht sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Oder Mose in 5. Mose Kapitel 6, Vers 13 sagt zu Israel: Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Schwört nur bei seinem Namen. Also, vom Wesen her ist Schwören die Berufung auf eine höher gestellte Autorität. In letzter Konsequenz die Berufung auf Gott. Die Funktion eines solchen Eides war dabei eine zweifache. Einmal dient ein Eid der Bekräftigung von Aussagen. Und damit eng verbunden, dient der Eid dazu, Zweifel zu beseitigen. Ja, denken wir an eine Zeugenaussage vor Gericht. Bei zweifelhaften Aussagen können die Rechtsparteien eine Vereidigung von Zeugen verlangen. Und Ziel einer solchen Vereidigung ist es, wahrheitsgemäße Aussagen zu erhalten. Denn Falschaussage unter Eid wird streng bestraft. Also ein Zeuge wird sich dann zweimal überlegen, ob er wenn er vereidigt ist, die Unwahrheit sagt. Oder denken wir an den Offenbarungseid. Ja, bei dieser speziellen Form des Eides schwört ein Schuldner: Bei mir ist wirklich nichts zu holen. Ich würde meine Schulden wohl bezahlen, ich kann es aber nicht. Ein solcher Eid dient dazu, Zweifel an der Zahlungswilligkeit eines Schuldners zu beseitigen. Oder an der Zahlungsfähigkeit. Also im menschlichen Rechtsverkehr hat ein Eid diese beiden Funktionen. Er bekräftigt gemachte Aussagen und er beseitigt an diesen Aussagen bestehende Zweifel. Man könnte auch sagen, er garantiert Aussagen. Also nochmal, ein Eid ist vom Wesen her die Berufung auf eine höher gestellte Autorität. Eine Berufung, die im Eid formulierten Aussagen garantiert. Soweit eben hier die allgemeinen Feststellungen des Autors. Und in Vers 17 geht der Autor dann auf Gottes Eidschwur gegenüber Abraham ein und er sagt: Gott hat seinen Eid mit derselben Intention gegeben. Also auch Gott wollte mit seinem Eid zweierlei. Er wollte seine Aussage gegenüber Abraham bekräftigen und er wollte Zweifel an seiner Aussage beseitigen. Also Gott wählt gegenüber Abraham ein uns bekanntes Rechtsmittel. Er gibt eine Zusage und bekräftigt diese mit einem Eid. Ganz so, wie wir Menschen das zu tun pflegen. Aber zwischen unseren Eiden und Gottes Eid besteht bei aller Ähnlichkeit doch ein großer Unterschied. Einmal existiert keine höhere Autorität, bei der Gott schwören könnte. Ja, wir Menschen können ja problemlos bei höheren Autoritäten schwören. Aber bei Gott ist das unmöglich. Er selbst ist ja die höchste Autorität. Und in der Konsequenz beruft er sich bei seinen Schwüren auf sich selbst. Ja, ganz so, wie es in Vers 13 in unserem Predigttext ausgedrückt ist. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied betrifft die Zuverlässigkeit des Eids. Es ist klar, im menschlichen Rechtsverkehr sind Meineide möglich. Ja, nicht nur möglich, die sind Realität. Denn Menschen sind Sünder. Menschen sind Lügner. Und bei Gott ist dies natürlich anders. Gott ist wahrhaftig. Oder wie es im Vers 18 heißt, Gott kann nicht lügen. Der Biliam muss es in 4. Mose 23, Vers 19 so aussagen: Du darfst nicht meinen, Gott sei ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, hält er es gewiss. Oder denken wir an Jesus selbst, der in Johannes 14, Vers 6 die bekannten Worte spricht: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Ja, Menschen bringen es fertig, selbst unter Eid zu lügen. Ja, und genau genommen kann man einem menschlichen Eid nicht mal trauen. Leider. Aber bei Gott ist das anders. Gott lügt nicht. Gott ist absolut wahrhaftig. Und deshalb haben seine Zusagen, hat sein Eid eine ganz andere Qualität. Ja, Gott hat im Grunde genommen einen Eid gar nicht nötig. Ja, aufgrund der ihm eigenen, wesensmäßigen Wahrhaftigkeit. Ja, bezogen auf ihn ist eine Bekräftigung. Ja, irgendwie die Beseitigung von Zweifeln, ja, völlig fehl am Platz. Seine Aussagen sind immer wahr und sicher. Aber wenn Gott dann auch noch seine Zusage mit einem Eid beschwört, dann ist das doch nichts anderes als die höchst anzunehmende Garantieerklärung. Eine höhere, eine festere Garantieerklärung lässt sich doch nicht denken, liebe Geschwister. Und dies ist es, was der Autor hier deutlich machen will. Gottes Heilszusage gegenüber seinem Volk, Gottes Heilszusage gegenüber den Nachkommen Abrahams ist sicher. Ja, das Heil der Hebräer ist sicher. Es ist gewiss, wegen der Zusage Gottes an Abraham und wegen der Bestätigung dieser Zusage durch einen Eid. Ja, lesen wir mal in Vers 17. Dort ist von fester Gewissheit die Rede. Oder am Ende des Verses. Ja, da spricht der Autor von der unumstößlichen Absicht Gottes. Absicht meint hier Rettungsabsicht Gottes. Sein Plan, sein Ratschluss zur Rettung seines Volkes. Die Rettung der Nachkommen Abrahams. Paulus spricht von dieser wunderbaren Heilsabsicht Gottes im Epheserbrief. Epheser 1, Vers 11, dort schreibt er: Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge wirkt. Oder im Hebräerbrief selbst, Kapitel 2, Vers 10, da hatten wir gelesen: Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Und schauen wir nochmal in Vers 18. Dort ist von einer doppelten Sicherheit die Rede. Ja, die Nachkommen Abrahams haben eine zweifache Sicherheit ihres Heils. Die Zusage Gottes und seinen Eid. Aufgrund seiner Wahrhaftigkeit wird weder das eine noch das andere wanken. Ja, es ist so, wie in Vers 18 ausgedrückt: Gott kann nicht lügen und darum ist auf beide unbedingt Verlass. Ja, alle, die auf Jesus Christus vertrauen, die können sich ihres Heils gewiss sein. Ja, sie müssen sich nicht fürchten. Ihr Heil ist garantiert. Nicht wegen ihrer Sündlosigkeit, auch nicht wegen ihrer Glaubensstärke. Nein, einzig und allein aufgrund der Zusage Gottes, weil es ihm gefallen hat, sie gemeinsam mit Abraham selig zu machen. Gott bringt seine Christen in den Himmel, vom ersten bis zum letzten Mann, hundertprozentig. Denn er hat das zugesagt. Und er ist anders als wir wahrhaftig. Das ist hier die Aussage dieser Verse. Von der ersten bis zur letzten Silbe triefen diese Verse von Heilsgewissheit, von Sicherheit, von Garantie. Was nun sollten die Hebräer mit dieser Erkenntnis machen? Wie sollten sie auf diese Sicherheit ihres Heils reagieren? Ja, was sollte unsere angemessene Reaktion sein? Das teilt uns der Autor selbst mit, und davon hören wir noch im dritten Teil der Predigt. Die Gewissheit, dass wir, die wir auf Jesus Christus vertrauen, in den Himmel kommen, Punkt 3 heute Morgen, soll nach Gottes Willen unsere feste Überzeugung sein und uns in allen Bedrängnissen trösten und dazu motivieren, im Glauben zu bleiben. Ich lese uns noch einmal die Verse 17 bis 20. So bekräftigte auch Gott seine Zusage mit einem Eid. Damit wollte er den Menschen, denen die Zusage galt, die feste Gewissheit geben, dass seine Absicht unumstößlich ist. Er wollte uns doppelte Sicherheit geben, durch die Zusage und durch den Eid. Und da Gott nicht lügen kann, ist auf beide unbedingt Verlass. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten. Denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks und das heißt auf ewig. Also wie sieht nun die angemessene Reaktion auf die Gewissheit unseres Heils aus? Antwort: Die einzig richtige Reaktion ist Glaube. Denn Glaube war es ja, den Gott mit seiner Zusage und seinem Eid hervorrufen wollte. Der Glaube ist die einzig angemessene Reaktion auf Gottes Zusage gegenüber Abraham. Gott ist es ein Anliegen, dass die Nachkommen Abrahams ihm vertrauen. Ja, es ist ihm wichtig, dass sie Gewissheit bekommen. Ja, das wird ganz deutlich, wenn man diesen Text hier liest. Denn dies ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Es ist wie Paulus in Galater 3, Vers 6 schreibt. Da sagt er, von Abraham heißt es doch in den Heiligen Schriften, er vertraute Gott und glaubte seiner Zusage und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abrahams sind. Es sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben. In den Heiligen Schriften ist auch vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündigt. Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Also die einzig angemessene Reaktion auf Gottes Zusage ist der Glaube, ist herzliches Vertrauen. Und dieses wiederum wird sich auch im Leben zeigen. Wer der Zusage Gottes glaubt, wird seine Zuversicht auf Christus nicht preisgeben. Im Gegenteil, wer der Zusage Gottes glaubt, der wird an der Hoffnung festhalten. Ja, der wird sich, wie es ja heißt, anspornen lassen. Er wird nicht daran zweifeln, dass Gott ihn in den Himmel bringt. Wer glaubt, der harrt aus. Nochmal, nicht weil er selbst dazu in der Lage wäre, nein, weil Gott selbst ihn hält, weil er seiner Zusage gegenüber treu ist. Und jeder, der Gottes Zusage traut, der wird hier auch zur Ruhe kommen. Dieser Glaube wird seinem Leben in aller Anfechtung Stabilität verleihen. In diesem Vertrauen auf Gottes Zusage wird er sich bergen. Ja, dieser Glaube wird für ihn ein Anker sein, wie in Vers 19 ausgesagt wird. Ja, in diesem Glauben ist eben das Zugesagte schon real, schon präsent. Und er weiß, egal was hier auf Erden kommt, ich werde zu Gott in den Himmel kommen. Das kann mir keiner nehmen. So vertrauen auch wir, liebe Geschwister, auf Gottes Gnadenzusage. Vertrauen wir fest auf diese Gnadenzusage. Geben wir uns auch nicht irgendwelchen Grübeleien hin. Nach dem Motto, was wäre wenn? Nein, hängen wir unser Herz an diese Zusage. Sie ist uns gegeben, damit wir ihr glauben und damit wir auf diese Weise Gott die Ehre geben. Ich schließe mit einem Zitat aus Lukas 12, Lukas 12, Vers 32. Dort sagt unser geliebter Herr uns, er sagt es dir, er sagt es mir, sei ohne Angst, du kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt zu schenken. So ist es. Amen. Wir singen das nächste Lied, 463.